Was hat der Mond, eine verlassene Kolonie, ein einsamer Raketenstart und ein Energienetzwerk mit der Erde zu tun? Wieso kann man wirklich der Mann im Mond werden? Warum Stille manchmal besser ist als Krach? Und kann Bring Us to the Moon Rätsel stellen, die man so nicht erwartet? Diese und andere Fragen klären wir in der heutigen Folge von Neuroklar.
Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann eben nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neuroklar. Manchmal beginnt eine Geschichte nicht mit einem Helden, nicht mit einem Auftrag, nicht mit einer Verfolgungsjagd. Manchmal beginnt sie eben mit Schweigen. Deliver Us the Moon ist ein Spiel, das genauso ein Schweigen erzählt. Es ist keine Weltraumoper, kein Feuerwerk der Spezialeffekte. Es ist stiller, kleiner und gerade darin größer. Denn im Zentrum steht nicht die Frage, wie wir den Kosmos erobern, sondern wie wir überleben, wenn die Erde am Ende ihrer Kraft angekommen ist. Die Geschichte klingt schnell wie eine Fabel. Die Menschheit plündert ihre Ressourcen. Wer kennt es nicht? Findet Rettung auf dem Mond. Baut Systeme, die sie am Leben erhalten sollen. Und verliert sie dann. 2054. Der Blackout. Von einem auf den anderen Tag. Energie weg, Kommunikation weg und die Hoffnung weg. Zurückbleiben Staub. Ruinen und ein letzter Versuch, diesen Kontakt wiederherzustellen. Und da beginnt unsere Reise. Nicht als Team, nicht als stolze Crew, sondern als Einzelgänger. Ein Astronaut, der alleine den Himmel geschickt wird? Ein Werkzeug der letzten Hoffnung. Doch Deliver Us the Moon erzählt diese Mission nicht wie einen Triumph. Das Ganze ist kein Pathos-Spiel, kein heroisches One Small Step. Es ist Arbeit, es ist Routine und vor allem es ist Isolation. Und gerade dadurch wird es spannend. Wenn der Mond verstummt. Manchmal beginnt eine Geschichte eben nicht mit einem Knall oder besagtem Triumph und auch nicht durch den einzelnen Helden. Manchmal beginnt sie eben wie beim Blackout, mit Verstummen. Denn im Zentrum steht nicht die Frage, wie wir den Kosmos erobern, sondern wie wir eben überleben, wenn wir nichts mehr haben. Die Geschichte erzählt nicht von Expansion, sondern von besagter Erschöpfung. Nicht von der großen Zukunft, sondern von einer kleinen, letzten Hoffnung. Die Ausgangslage klingt wie eine Mahnung, ja, beinahe wie eine Parabel. Mitte des 21. Jahrhunderts hat die Menschheit ihre Ressourcen verbraucht. Böden sind ausgelaugt, Ozeane sind erschöpft. Städte liegen in Schatten von Energiekrisen. Die Lösung schien im All zu liegen, präzise eher auf dem Mond. Dort, im grauen Staub, gibt es Helium-3. Ein Rohstoff, der die Energieprobleme lösen sollte. Man versprach, dass er sauber sei, effizient und grenzenlos. Also baute man Stationen, Förderanlagen, ein Netzwerk von Mikrowellenstrahlen, auch MPTs genannt, die Energie zur Erde schicken sollten. Und für eine Zeit funktionierte es. Doch dann, 2054, kam das Schweigen. Ein Blackout, so plötzlich, dass er wie ein Riss im Stoff der Zivilisation wirkte. Die Erde fiel zurück in Dunkelheit, nicht ins Mittelalter, aber in eine neue, moderne Art der Unmacht. Eine Welt, in der Technologien zwar existieren, aber ohne Energie nutzlos sind. Eine Welt, die weiß, was sie verlieren wird und es trotzdem nicht verhindern kann. Dieses Schweigen ist mehr als ein Plotpunkt. Es ist der Ton des Spiels. Ein Schweigen, das uns zwingt zuzuhören. Nicht den Stimmen der Helden, sondern den Stimmen des Mangels. Und genau hier setzt unsere Reise an. Wir sind kein Team, nicht wir gegen den Kosmos, sondern wir sind allein. Ein Astronaut, geschickt von der Weltraumagentur WSA. Ein Mensch als Werkzeug und eine Mission als letzter Versuch. Aber Deliver Us the Moon erzählt diese Mission nicht wie ein Triumph oder ein Actionfilm. Es inszeniert sie nicht als Heldengeschichte, die uns jubeln lässt, sondern als Arbeit, als Routine, als Isolation. Und gerade darin liegt die Kraft. Denn die Frage, die uns begleitet, ist nicht, werden wir siegen, sondern wie fühlt es sich an, wenn das Gewicht der Erde auf den Schultern eines Einzelnen liegt und dieser Einzelne nichts hat außer Checklisten, Technik und Zeit, die aber verrinnt. Die Erde im Stillstand. Es ist bemerkenswert, wie Deliver Us the Moon seine erste große Bühne aufspannt. Nicht mit dem Anblick des Mondes, nicht mit dem Blick ins All, sondern mit der Erde, die müde wirkt. Eine Erde, die nicht mehr strahlt, sondern atmet wie jemand, der kurz vorm Zusammenbruch steht. Schon die Eröffnungsbilder tragen diese Müdigkeit. Sterile Räume, kaltes Licht, Geräte, die nicht mehr glänzen, sondern knistern. Staub auf Konsolen und Kratzer auf Metall. Die Welt, in der wir uns bewegen, wirkt nicht futuristisch, sondern erschöpft und alt. Und genau das ist entscheidend. Denn hier wird ganz deutlich, dieses Spiel ist kein Triumph der Science Fiction, keine Vision von morgen. Es ist eine Warnung, ein Szenario, das uns spüren lässt, wie nah Fortschritt und Niedergang beieinander liegen können. Die Geschichte des Helium 3 ist eben auch schnell erzählt. Und doch entfaltet es hier seine Wucht. Das klingt für sich erstmal plausibel. Die Menschheit entdeckt auf dem Mond einen Rohstoff, der wohl Energiekrisen lösen kann. Man investiert, baut und vertraut auf die Technik. Und wie vorher gesagt, tatsächlich geht das einige Jahre gut. Städte leuchten wieder auf, die Maschinen laufen und die Menschen hoffen. Doch dann 2054, der Blackout. Ein Jahr, das in diesem Spiel wie eine Schallmauer wirkt. Ein Moment, der uns trennt. Wenn man beachtet, davor gab es Zuversicht und danach Verfall. Und dieser Bruch ist spürbar. Denn das Schweigen ist nicht nur eine Lücke in der Energieversorgung, es ist ein Riss im Vertrauen. Was bleibt, ist eine Erde, die weiß, dass sie verloren hat. Eine Erde, die nicht mehr an den Aufstieg glaubt, sondern an das Überleben. Ein Astronaut, der allein geschickt wird, um dieses Netzwerk wieder in Gang zu setzen, ist realistisch betrachtet absurd. Wir wissen alle, Raumfahrt ist Teamarbeit. Sie lebt von Redundanz, Backups, Sicherheitssystemen. Niemand würde in Wirklichkeit einen einzelnen Menschen ins All schicken, ohne Rückhalt, ohne Crew? Unwahrscheinlich. Aber dramaturgisch ist es zwingend. Denn die Einsamkeit ist die eigentliche Mechanik des Spiels. Die Isolation ist nicht nur Thema, sie ist Spielprinzip. Denn jeder Schritt, den wir machen, trägt das Gewicht dieser Einsamkeit. Man könnte sagen, Deliver Us the Moon reduziert die Raumfahrt auf ihr Essentielles. Nicht Glanz, nicht Teamgeist, nicht heroische Reden, sondern ein Mensch, eine Maschine, eine Mission. Und alles, was dazwischen liegt, ist Risiko. So wirkt die Erde, die uns gezeigt wird, nicht mehr wie ein Heimatplanet, sondern wie ein Erbe. Ein Ort, den wir zurücklassen, weil er nicht mehr trägt. Ein Ort, der uns zwingt, nach vorne zu gehen. Nicht aus Neugier, sondern aus Notwendigkeit. Und vielleicht ist das die eigentliche Tragik dieser Eröffnung. Dass wir den Himmel nicht suchen, weil wir ihn erobern wollen, sondern weil wir einfach keine andere Wahl haben. Wesenkopf, die Ruine des Fortschritts. Die erste Station unserer Reise ist kein Glanzpunkt der Raumfahrt. Es ist kein Cape Canaveral, kein Kosmodrom, das von Scheinwerfern angestrahlt wird und Touristen anzieht. Nein, es ist ein Ort, der aussieht, als wäre er längst vergessen. Die Wesenkopf-Startanlage, schon der Name klingt nach Vergangenheit. Ein Raumfahrtzentrum, das nicht mehr lebt, sondern eigentlich nur noch existiert. Kein Ort, an dem die Geschichte geschrieben wird, sondern ein Ort, an dem Geschichte Staub angesetzt hat. Wir betreten Hallen, in denen die Luft steht. Böden sind bedeckt von Sand, der durch die Ritzen hineingezogen wurde. Wände tragen die Narben vergangener Jahrzehnte. Rost, Kratzer, abblätternde Farbe. Es ist, als würde man durch ein Museum laufen, das niemand mehr besucht. Doch gerade darin liegt die Kraft dieser Eröffnung. Denn Wesenkopf zeigt uns sofort, was das Spiel von uns will. Es will nicht, dass wir staunen. Es will, dass wir arbeiten. Und schon die ersten Aufgaben sind nüchtern. Ein Ventil muss geschlossen werden. Eine Leiter, die klemmt, muss entriegelt werden. Kleinigkeiten, banale Handgriffe würde man meinen. Und doch sind sie entscheidend. Das Spiel gibt uns keine Zwischensequenzen, die den Helden in Pose zeigen. Es gibt keinen Applaus, keine heroische Musik, sondern es gibt Werkzeuge und einen Hinweis. Mach es selbst. Und ja, das hat nichts mit einem Baumarkt zu tun. Hier wird deutlich, Fortschritt ist keine glänzende Vision. Fortschritt ist Routine. Fortschritt ist Checklisten abarbeiten, Fehler korrigieren und Systeme instand halten. An der Wand hängt eine Startcheckliste. Ein Blatt Papier, nüchtern in Schwarz-Weiß gehalten. Für viele Spieler wäre das ein Stück Kulisse. Ein nettes Detail, das Atmosphäre schaffen soll. Doch hier ist es mehr. Wir werden diese Checkliste brauchen. Später, wenn wir im Cockpit sitzen, führt sie uns durch den Ablauf. Sie ist also keine Dekoration. Sie ist Mechanik. Und genau darin liegt wieder eine Wahrheit von Deliver Us the Moon. Es nimmt uns nicht nur an die Hand, um uns groß fühlen zu lassen. Es gibt uns die Handgriffe, die nötig sind, damit überhaupt etwas passiert. Es romantisiert die Raumfahrt nicht. Dieser Tonfall ist eher ungewöhnlich. Denn wenn wir an Raumfahrt denken, sehen wir Raketenstarts, jubelnde Mengen in den Kontrollzentren. Wir sehen das große Bild und den Glanz. Doch in unserer Realität sieht das Ganze etwas anders aus. Raumfahrt ist ein Geschäft der Redundanzen, der Prozeduren und kleinen Handgriffe. Es geht nicht um den Glamour, sondern um Disziplin. Und genau das werden wir zu spüren bekommen. Während wir durch die Anlage gehen, hören wir auch kein Stimmenwirrwarr, keine Betriebsamkeit,
Wir hören nur unseren eigenen Atem, unsere Schritte und das leise Pfeifen des Windes. Und wie gesagt, die ganze Anlage wirkt wie ein letzter Versuch. Diese Mission ist nicht Teil eines großen Projekts, das, wie gesagt, von Hunderten getragen wird. Sie ist ein letzter Versuch, hingestellt in eine Ruine, die nur noch durch die nötigen Systeme am Leben gehalten ist. Alles, was funktioniert, ist provisorisch. Alles, was leuchtet, leuchtet, weil irgendwo jemand ein neues Kabel gelötet hat. Die Anlage erzählt uns, Technik ist nicht unfehlbar. Sie ist brüchig, verletzlich und vergänglich. Und je größer sie ist, desto mehr hängt es eben an kleinen Handgriffen, die sie stützen. Und so stehen wir in Vesenkopf allein, umgeben von Staub, und spüren, es geht nicht um den Heldentum. Hier geht es um Arbeit. Und diese Arbeit ist die einzige Brücke, die uns von einer toten Erde ins All führen kann. Countdown ins Unbekannte. Der Moment des Starts ist in der Raumfahrt immer ein Kulminationspunkt. Wochen, Monate, Jahre an Vorbereitung verdichten sich auf Sekunden. Es ist ein Augenblick, in dem alles gleichzeitig fragil und monumental wirkt. Und genau darauf baut Deliver Us the Moon diese Sequenz auf. Wir stehen im Sturm. Draußen peitscht der Sand gegen die Stahlträger, die den Startturm halten. Die Sicht verschwimmt, als würde die Welt selbst noch einmal prüfen wollen, ob dieser Aufbruch wirklich möglich ist. Vor uns ragt die Taurus 5 auf, die Rakete, die uns in den Orbit bringen soll. Kein glänzendes Monument, kein Symbol der Zukunft, sondern eher ein Relikt, ein Fossil. Sie wirkt, als sei sie schon lange bereitgestanden und habe nur darauf gewartet, dass jemand den Mut findet, sie noch einmal zu nutzen. Der Weg hinauf ist keine filmische Montage. Es wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Wir klettern Leitern hinauf, hören Metall unter unseren Schuhen knarzen, greifen nach Schaltern, die schwergängig sind. Das ist ein Wettlauf, aber kein heroischer. Es ist Arbeiten unter Druck. Und dann im Cockpit verdichtet sich alles. Kein Automatismus übernimmt die Kontrolle. Keine Cutscene reißt uns aus der Verantwortung. Wir sitzen vor besagter Checkliste, die nüchterner nicht sein könnte. Sauerstoffsystem prüfen, Kommunikation aktivieren, Energiezufuhr sichern, Zündung vorbereiten. Es ist ein Prozedurenkatalog, wie er eben auch in echten Kontrollzentren existiert. Und genau das macht diesen Moment wieder so stark. Wir sind nicht Zuschauer, wir sind Bediener. Scheitern bedeutet nicht, dass die Figur auf dem Bildschirm stolpert. Scheitern bedeutet, dass wir einen Schritt vergessen haben. Und das Spiel lässt uns scheitern. Einmal, zweimal, dreimal, bis wir praktisch verstehen, dass es hier nicht um Geschwindigkeit geht, sondern um Disziplin. Jeder Handgriff zählt, jeder Schalter hat Gewicht. Und wenn es dann endlich gelingt, wenn die Sequenz durchläuft, dann fühlt es sich nicht an wie ein Geschenk, sondern wie etwas, das wir uns erarbeitet haben. Und dann zündet die Rakete. Ein Dröhnen, das durch den Körper fährt. Vibrationen, die uns in den Sitz pressen. Stahl, der ächzt. Strukturen, die gegen den Sturm kämpfen. Es ist ein Aufstieg gegen Widerstand. Ein Kampf gegen Gravitation und Wetter zugleich. Der Countdown läuft. Die Stimme im Funk knistert, bricht ab und kämpft ebenfalls gegen den Sturm. Noch einmal wird klar. Wir sind nicht eingebettet in die Gemeinschaft, die uns trägt.
Wir sind allein und die Verbindung zur Erde ist brüchig. Die letzte Botschaft, die uns abschließend erreicht, klingt abgehackt, verzerrt und doch brennt sie sich ein. Bitte geben Sie uns den Mund zurück. Und dann plötzlich ein Bruch. Die Wolken reißen auf, der Himmel öffnet sich und wir sind im All. Dort ist es schwarz und es herrscht Stille. Alles, was bleibt, ist der Atem im Helm. Dieser Kontrast ist überwältigend. Von der Gewalt des Sturms zum Schweigen des Weltraums. Und das in wenigen Sekunden. Es ist, als würde das Spiel uns sagen, dies ist die Essenz der Raumfahrt. Ein Übergang von Lärm zu Stille. Von Chaos zu Isolation. Und wieder spüren wir, hier geht es nicht um Heldentum. Es geht um Verantwortung. Denn wir wissen, dass jeder Schritt von hier an nun allein auf uns lastet. Kein Team, das eingreifen kann. Kein Backup, das uns rettet. Nur wir, unser Atem, unsere Hände an den Kontrollen. Realität und Fiktion. Es lohnt sich, an dieser Stelle kurz innezuhalten und den Blick in die Realität zu werfen. In echten Missionen ist ein Raketenstart eine Kollektivleistung. Hunderte Menschen sitzen in Kontrollzentren, Tausende haben zuvor gearbeitet, Prozeduren entworfen und Systeme gebaut und auch getestet. Ein Astronaut ist nie allein. Er ist das sichtbare Gesicht einer unsichtbaren Masse an Expertise. Doch Deliver Us the Moon reduziert diesen Moment sehr radikal. Er macht ihn zu einer One-Man-Show. Und so unrealistisch das auf den ersten Blick wirkt, so zwingend ist es eben dramaturgisch. Denn nur so können wir die Isolation spüren, die das Spiel uns erzählen will. Nur so können wir eben auch die Verantwortung fühlen, die uns völlig alleine trifft. Der Raketenstart ist deshalb nicht nur ein technischer Ablauf, er ist ein Statement. Er sagt, dies ist keine Geschichte über Teamgeist, dies ist eine Geschichte über Einsamkeit. Dieser Moment wirkt dann auch wieder entsprechend, denn er zeigt uns, was es bedeutet, wenn Systeme zusammenbrechen. Am Ende ist kein Kollektiv, sondern eben in unserem Fall ein Einzelner. Dann bleibt nur noch der, der den Mut hat, die Checkliste abzuarbeiten, obwohl draußen ein Sturm tobt. Der lange Weg zur Parsons-Station. Der Raketenstart liegt hinter uns. Die Schwerkraft, die uns in den Sitz gepresst hat, ist verschwunden. Was bleibt, ist einfach Leere. Und Leere ist nie neutral. Im Weltraum ist sie allgegenwärtig, aber hier im Spiel trägt sie Gewicht. Denn nach dem Dröhnen, nach den Vibrationen, nach dieser Gewalt des Aufstiegs, kommt ein Moment, der fast schmerzhaft still ist. Man hört nur den eigenen Atem. Ein rhythmisches Rauschen, das plötzlich zum wichtigsten Geräusch der Welt wird. Wir schauen hinaus. Die Erde, die eben noch so nah und schwer war, liegt jetzt unter uns, gekrümmt, halb im Licht und halb im Schatten. Ein Bild, das in anderen Spielen für Pathos genutzt würde, für Erhabenheit. Doch hier wirkt es einfach nüchtern. Es ist nicht die Erde als Heimat, sondern die Erde als Problem. Ein Ort, den wir zurücklassen, weil er uns eben nicht mehr trägt. Und dann vor uns, die Parsons-Station. Ein schwarzer Koloss, stumm, unbewegt. Keine Begrüßung, keine Lichter und auch kein Signal. Sie wirkt nicht wie ein Ziel, sondern eher wie ein Rätsel. Ein Wrack, das im Orbit hängt, weil niemand mehr da ist, um es runterzuholen. Das Andocken ist nun der nächste Schritt. Und wieder entscheidet sich das Spiel gegen Spektakel. Es gibt keinen dramatischen Countdown, keinen Alarm, keine äußere Bedrohung. Es gibt nur uns, die Station und eben die Gesetze der Physik. Wir müssen ausrichten, korrigieren und Schubstöße setzen. Sanft, präzise, fast schon meditativ. Ein falscher Impuls und wir driften ab. Ein zu starker Schub und wir stoßen uns weg. Das Andocken ist eben ein Balanceakt. Und gerade weil nichts mehr drängt, außer unserer eigenen Konzentration, entsteht Spannung. Denn wir wissen, hier gibt's wieder keinen Automatismus. Hier gibt es kein Drücke Taste X Abkürzung. Wenn wir andocken wollen, müssen wir es eben selbst tun. Und dann, wenn es gelingt, wenn diese Systeme einrasten, wenn die Metallklammern sich schließen, entsteht ein Moment von seltener Intensität. Nicht weil er laut wäre, sondern weil es ein leises Glücksgefühl ist. Kein Jubel, kein Applaus und eben kein Triumph. Nur das Klicken von Mechanik, das Einrasten von Stahl. Und dem Geräusch, das dir sagt, du bist angekommen. Doch die Stille danach bleibt unheimlich. Denn angekommen sind wir nicht an einem lebendigen Ort. Wir sind angekommen in einer Hülle, in einem Bauwerk, das aufgegeben wirkt. Die Parsonstation empfängt uns nicht. Sie schweigt. Und dieses Schweigen ist vielleicht lauter als jedes Geräusch zuvor. Die Schwelle zur Leere. So endet der erste Teil von Deliver Us the Moon. Nicht mit einem Sieg, nicht mit einer Explosion, sondern mit dem Einrasten von Metall. Wir haben die Erde hinter uns gelassen. Wir haben die Rakete gezündet, wir haben die Schwerkraft überwunden. Und doch stehen wir erst ganz am Anfang. Denn die Station, die vor uns liegt, trägt nicht die Versprechen einer Lösung. Sie trägt die Spuren eines Problems. Und während wir durch die Luke spähen, hinein ins Dunkel von Parson, wissen wir, die eigentliche Reise beginnt jetzt. Das Schweigen, das uns begleitet hat, wird hier nun lauter werden. Die Isolation, die wir gespürt haben, wird hier nun greifbar werden. Es ist kein abruptes Ende, kein To be continued in Neonbuchstaben. Es ist ein Verstummen, das offen lässt, was kommt. Ein Innehalten, das uns zwingt, den Atem zu halten. Weil wir wissen, hinter dieser Luke wartet nicht die Rettung. Hinter dieser Luke wartet die Frage, ob wir den Mond wirklich zurückgeben können. Auch wenn unsere Reise hier endet, ist es eben nicht eine Auflösung. Wir haben den Weg bis hierher genommen. Wir sind im All angekommen. Wir haben angedockt. Doch nichts davon ist das eigentliche Ziel. Das alles sind nur Wegpunkte. Im zweiten Teil steigen wir dann endlich hinein in diese Leere, in den Korridor ohne Luft, in Räume voller Spuren vergangener Leben, in Mechaniken, die uns atmen lassen oder uns den Atem nehmen. Wir erleben Sauerstoff als Zeitmesser, Isolation als Spielregel und wir begegnen Stimmen, die uns zeigen, dass die Menschen auch im All dieselben Konflikte austragen, wie unten auf der Erde. Wie es dann weitergeht und was der Mond wirklich über uns erzählt, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, hier auf Neuroklar.